DocPod, der Podcast, der Leben retten kann. Mit Pablo Hagemeyer und Falk Stierkart.
Präsentiert vom Medic Center Nürnberg.
Hallo Freunde, hier ist der DocPod. Herzlich willkommen. Und zwar sind wir diese Woche wieder dabei mit dem Doc Pablo.
Und mit dem unverwechselbaren Doc Falk.
Ja, das bin ich. Pablo, wir müssen reden. Und zwar über was Wichtiges.
Oh, bitte sehr.
Ich hatte heute ärztlichen Bereitschaftsdienst, wie ich das ja.
Schon wieder?
Ja, wie ich das sehr oft mache. Und bin so gegen, ja, frühs war das, habe ich angefangen, Kaffee geholt. Und dann habe ich gesagt, okay, ich habe Hunger. Ich gehe jetzt mal zum Bäcker. Dann bin ich zum Bäcker gegangen und habe mich da brav in die Schlange gestellt mit Mundschutz und 1,5 Meter Abstand und allem, wie das dazugehört. Und bin dann in die Verkaufshalle getreten und wurde von einem kleinen, untersetzten, ich glaube, das war ein Lehrling, angepflaumt, fast hysterisch. Bleiben Sie draußen, es dürfen nur zwei Mann im Verkaufsraum sein. In dem Moment, wo der zweite, also dritte Mann den Bäcker schon verließ. Jetzt dürfen Sie. Ich konnte gar nicht mehr rausgehen. So schnell. Man fährt auf der Autobahn und die Leute sind unglaublich aggressiv. Man unterhält sich, man geht in den Biergarten und wird angepflaumt, setzen Sie Ihren Mundschutz auf. Was ja grundsätzlich richtig ist, aber auch diese Situation hatte ich gestern, war mit einem Freund im Biergarten, der hat das nicht so ganz durchblickt, dass er schon beim Eingehen oder beim Reingehen in den Biergarten einen Mundschutz braucht und ist angekeift worden und mein Freund hat sofort bösartig zurückgekeift. Ich habe gedacht, es kommt zu einer Prügelei, wer er denn wäre und ob er der Chef vom Biergarten wäre und er hätte ihm überhaupt nichts zu sagen. Woher, Pablo, kommt das, was ich anlehnend an die neue Normalität, die neue Aggressivität nenne? Woher kommt das? Wir waren vor Monaten, im März und im April, waren wir endlich wieder ein Land vereint unter einer Kanzlerin, die eine tolle Rede gehalten hat. Wir waren, wir sind respektvoll miteinander umgegangen. Wir hatten Empathie füreinander. Wir haben gesagt, jedes Leben zählt. Wir haben die Alten und Schwachen beschützt. Es war, man hatte fast das Gefühl, Deutschland ist ein Land mit Menschen. Das ist alles weg. Warum?
Ist es so, ja? Alles weg, ja? Ja, klar. Also Aggressivität und Gereiztheit, ne, das ist so ein bisschen, das ist jetzt gerade das neue Virus.
Ja, das ist die neue Aggressivität. Die Menschen sind unglaublich aggressiv. Es kommt einem fast so ein bisschen vor, wie das in der DDR gewesen sein muss. Die zinken sich gegenseitig an, fragen einen, ob man aus zwei Haushalten kommt, wenn man irgendwie zusammen spazieren geht.
Ja, ja.
Zum Teil wirklich auch hochaggressiv in der Schlange, wenn man ansteht, also ich halte ja immer wirklich sehr viel Abstand, beobachte das aber auch oft, wie sich da wirklich Wildfremde nahezu an die Kehle gehen und sämtlichen Respekt voreinander wahrscheinlich aus Angst oder Panik vor dem Virus verloren haben. Und ich erhoffte mir, dass du mir erklären kannst, wo das herkommt als Psychiater.
Naja, es ist so ein bisschen, hat die Freiheitsgrade, haben sich ja verändert, ja. Und es gibt Regeln, es gibt neue Regeln. Und immer wenn man Menschen Regeln gibt, das wissen wir beispielsweise aus dem Stanford Prison Experiment von Philip Zimbardo, ist in den 70er Jahren, wenn wir Menschen Regeln geben und Macht geben, auch wenn es nur ein bisschen Macht ist, dann benutzen die Menschen das und ändern das auch. Und es kommen dann auch Sadismen und kleine Selbstermächtigungen zutage, die diese Anspannung unter diesen Macht oder unter diesem neuen Regelwerk, diese Anspannung ableiten. Weil es ist Stress. Also wir leben immer noch in einer Stresssituation.
Hast du das Gefühl, das ist so?
Ja, also die neuen Regeln bedeuten ja Stress. Also wir können uns emotional nicht so verhalten, wie wir es gewohnt sind. Das heißt, der Abstand und die Maske und diese immer noch anhaltenden Beschränkungen für viele auch existenziell bedeuten Stress. So. Und der Körper und die Psyche, also das ist der Organismus als Gesamtreaktion darauf, reagiert da nicht mit Wohlwollen darauf. Das ist Stress. So. Natürlich können wir verstandesgemäß sagen, wir sind jetzt solidarisch und freundlich zueinander und helfen uns und das hält auch eine Weile. Aber es wird natürlich davon erodiert, dass wir Angst haben und dass wir Unsicherheit haben. Und das führt über so ein paar Umwege in aggressives Verhalten.
Wie konnte das denn so schnell umschlagen? Also wir haben ja schon oft über die Corona-Hygiene-Demos gesprochen, die es jetzt Gott sei Dank nicht mehr gibt, wo ein paar Irre versucht haben, ihre peinlichen Ansichten zum Thema Impfen und Bill Gates irgendwie in die Öffentlichkeit zu tragen. Das hat jetzt nur aber irgendwie stark nachgelassen, weil die Leute gemerkt haben, dass das einfach nichts anderes als Irre sind. Und insofern würde ich diese Aggressivität da mal ausklammern. Waren von Anfang an keine besonders altruistischen Mitglieder dieser Gesellschaft, sondern es waren halt einfach Mega-Egoisten. Aber
und auch irre geleitete Geschichten.
Genau, also das sind einfach Antisoziale gewesen. Und zwar durch die Bank. Aber die Frage, die sich mir doch stellt, wie konnte aus so einem großen und breiten gesellschaftlichen Konsens, der durch unser Land gegangen ist, mit dem Beginn dieser Krise, was ja sehr unterschiedlich, also das macht ja einen großen Unterschied zu 2015, die Flüchtlingskrise. Da war das von Anfang an so, dass die Maßnahmen, die da getroffen wurden, streng polarisiert haben. Es gab Leute, die fanden das super und es gab Leute, die fanden das extrem schlimm und es gab nichts dazwischen. Und es hat praktisch vom August 2015, als das begann, bis das sich dann beruhigt hatte, 2016, 2017, war Deutschland in zwei Lager gespalten. Und zwar sogar 50-50, wenn ich mich richtig erinnere, was die Umfragen angeht. Und da hatte man auch eine Grundaggressivität gespürt, eben aufgrund dieser Spaltung. Und das war auch nicht gut, aber es war irgendwie klar, es war nachvollziehbar, die einen finden es gut, die anderen nicht, man wird sich gegenseitig nicht bekehren können, man kann sich nicht leiden, geht sich aus dem Weg und man versucht es nicht zu besprechen. Aber hier war, ja, hier begann das Ganze ja mit einer unglaublichen gesellschaftlichen, mit einem unglaublichen gesellschaftlichen Konsens, wo ich glaube mich zu erinnern, 91 oder sogar 95% waren Ende März in einer Umfrage zufrieden mit der Arbeit der Regierung. Alter, über 90%, das gab es nur in der DDR sonst. Das war ein unendlicher gesellschaftlicher Konsens. Und der hat binnen wirklich kurzer Zeit in eine Grundaggressivität und eine Grundfeindschaft gegeneinander umgeschlagen. Das ist zumindest meine Wahrnehmung. Vielleicht hast du ja eine andere.
Ich glaube nicht, dass sie so allgemein ist, diese Aggressivität gegeneinander. Das würde ich jetzt nicht sagen. Ich würde sagen, dass eine spürbare Minderheit ist es tatsächlich immer noch, also deine spürbare Anteil in der Gesellschaft, etwas aggressiver, etwas gereizter miteinander umgeht, eben aus den genannten Gründen. Also die Veränderung, ja, die Veränderung der eigenen Freiheitsgrade, die Stress machen, die Angst, die wir haben aufgrund der veränderten Bedingungen, die wir natürlich auch übertragen auf Menschen, die sich so ein bisschen neben diesen Regeln verhalten, ob bewusst oder unbewusst, aus Versehen oder extra, löst quasi in denjenigen aus, die diese Ängste haben und die gereizt sind, löst eben diese Handlung aus, diesen Handlungsimpuls aus, den anderen zu maßregeln, ja, und aggressiv das auch zu tun, den anzuschimpfen.
Aber warum?
Sagen, bleiben Sie draußen.
Angst, dass der andere mir persönlich Schaden zufügt? Was ist so die okay, Aggressivität und Angst, aber was ist so die Grundemotion dem anderen gegenüber? Ich habe Angst vor einem Virus, ich bin aggressiv wegen neuer Regeln, vielleicht ist es so eine diffuse Form der Aggressivität. Aber was sehe ich in meinem Gegenüber? Ich sah bis März, April, Anfang Mai ein schützenswertes Objekt. Jetzt auch um die Frage noch mal ein bisschen in den Kontext zu packen, auch der Umgang, den ich jetzt zum Beispiel als Arzt erfahre, wenn ich in Altenheime komme, der hat sich auch geändert. Man wird jetzt zum Teil aufgefordert, sich irgendwo einzutragen, was juristisch überhaupt nicht haltbar ist, ne? Weil jedes Heim neue und eigene Gesetze macht, jeder interpretiert die Corona-Auflagen anders, jeder glaubt, er hat Recht. Also was sehe ich in meinem Gegenüber?
Ja, das Gegenüber ist weiterhin, wie es bisher auch war, bei Fehlverhalten, ne, eine Bedrohung. Ja, es wird also als Bedrohung wahrgenommen, auch obwohl es ein Mensch ist oder eine Person ist, die ihren Job macht. Und das ist das eine, ja, also diese Angst und diese Verunsicherung wird quasi verstärkt durch die Gegenwart des anderen. Das ist schon ein interessantes Phänomen. Also der andere Und jetzt ist aber auch das Zweite, ist diese, wie gesagt, die Regeln, die es gibt, die neuen Regeln, die es gibt, mit denen ich mich ermächtigt fühle und in der Lage fühle, meine Autorität durchzusetzen. Also es ist ja etwas, was sozusagen der Untertan, ne, wird jetzt plötzlich mächtig. Also der kleine Bürger hat jetzt plötzlich die Macht zu entscheiden, nur drei Leute in den Verkaufsraum. Ja? Und wenn du aus Versehen, weil du verträumt bist oder weil du vielleicht vorausschaust, schon mal reingehst, ja, dann übertrittst du quasi aus der Sicht dieses Untertans, der sich mächtig fühlt, übertrittst du da eine rote Linie.
Das heißt, es kann durchaus, ist durchaus passend, dass das offensichtlich ein Lehrling war.
Ja, und der fühlt sich dann auch berechtigt. Ich meine, der hat ja auch mehrere Ängste sozusagen auszuhalten. Das eine ist, wenn er ein Lehrling ist, dass er vielleicht rausfliegt und die Stelle nicht behält. Also existenzielle Ängste kommen da zusammen. Und auf der anderen Seite die Erlaubnis, ja, die Erlaubnis, quasi zum Security aufgestiegen zu sein und Macht ausüben zu dürfen und den anderen Maßregeln zu dürfen. Das ist eine, im Grunde genommen eine Erlaubnis, die jetzt viele auch spüren, sie zu haben. Auch moralisch gesehen ist das total schwierig, ja, weil wer gibt sozusagen jedem jetzt die moralische Erlaubnis, andere Maß zu regeln? Das muss eigentlich, macht das ja die Polizei oder ein Richter. Aber die Freiheitsgrade haben sich so geändert, ne, dass dann einige sich dazu selbst ermächtigen und moralisch dann werden. Und das ist schwierig, ja. Also nur eine Anekdote aus dem Nachbarn Österreich. Dort haben ja Polizisten teilweise sehr hart durchgegriffen bei ahnungslosen Bürgern, sage ich mal, oder bei Bürgern, die eigene Nöte hatten, sich, keine Ahnung, mit Freunden auf eine Pizza zu treffen in Zeiten von Corona. Wurden dann wüst angezeigt und mussten horrende Strafen zahlen. Und es wurde überhaupt nicht die Perspektive dieser vier jungen Männer betrachtet, die vielleicht auch in einer gewissen Not emotional waren. Und also so ermächtigen sich quasi.
Ja, gut, okay.
Die moralische Seite wird ganz stark plötzlich.
Kann es denn sein, dass es vielleicht, dass diese neuen Regeln unter Umständen vielleicht auch zu weich sind, dass wir, dass jeder sein eigenes Hygienekonzept machen darf, dass wir als Bürger, die ja auch jetzt nicht völlig blöd sind, merken, einige Hygienekonzepte sind dämlich, wie zum Beispiel das Desinfizieren eines Balls in der Bundesliga. Regeln zu befolgen, die bescheuert sind, weil vielleicht, das ist nur eine Annahme, weil vielleicht die Bundesregierung oder weil vielleicht wer auch immer für die Regeln zuständig ist, Landesregierung, diese Regeln nicht klar genug formuliert und uns Bürgern vielleicht zu viel Spielraum gibt. Kann das sein?
Das glaube ich nicht, aber was ich sehe ist, oder was du meinst, glaube ich, ist, dass es so einen gewissen merkwürdigen Interpretationsraum gibt, ja, wo jeder so seine eigenen Regeln entwickelt, die dann auch irgendwie lächerlich scheinen und auch sind wahrscheinlich, also den Fußball zu desinfizieren.
Becker hat keine Ahnung von Virologie, das ist einfach so.
So, ich
kann
genau.
Kein Brot backen.
Ja, so, und da wachsen merkwürdige Verhaltensweisen. Was man aber, mein Gott, das ist sozusagen so ein kleines Biotop der Desinfektionsvarianten, die es gibt, die würde ich jetzt mal nicht kritisieren, sondern die entstehen halt und die kann man auch lassen, das stört jetzt nicht oder es verschlimmert es auch nicht, sondern es ist vielleicht auch gar nicht so doof quasi im Gesamtbild. Aber was sich daraus entwickelt, ist, dass dann jemand da bestraft wird, ja, wenn er den Fußball nicht desinfiziert. Das ist das Problem. Ja. Also das heißt, innerhalb dieser kleinen Regelwerke, die sich dann entwickeln und kleinen neuen Gesetzesmäßigkeiten, die ja gar kein Gesetz sind, sondern nur Empfehlungen oder Handlungsweisen, dass sich daraus dann eine moralische Keule entwickelt, die einen dann trifft, obwohl das völlig absurd ist. Also ich kann mir gut vorstellen, dass irgendjemand mal bestraft wird, weil er den Fußball nicht desinfiziert hat.
Ja? Wir können also sagen, Corona hält unsere Gesellschaft und jedem Einzelnen in seinem Verhalten den Spiegel vor, oder? Ja, den bin ich ein, mache ich mich nur lustig über den Rentner, der am Fenster sitzt und die Falschparker aufschreibt? Oder bin ich der Rentner, der am Fenster sitzt und die Falschparker aufschreibt?
So ist es, genau. Und die Perspektive und die sozusagen, es ist eine Einladung für diejenigen, die sich ermächtigen, die sich also aus ihrer Machtlosigkeit gegenüber der Situation dann kurzfristig erheben und sagen, jetzt habe ich recht, jetzt bringe ich das zur Anzeige, jetzt bringe ich das jetzt klage ich an. Ja, aber eigentlich ist es nur der Ausdruck der gesamten Hilflosigkeit, die wir haben, und die sollten wir nicht so ausagieren, dass wir aggressiv werden, sondern wir sollten mit Verständnis aufeinander zugehen und sagen, hey, sorry, Sekunde, bis der andere raus ist, und nicht aggressiv das kommunizieren, sondern freundlich. Und das ist natürlich, da ist viel verlangt, ne, für jeden. Da reagiert ja jeder anders auch.
So, Pablo, und zu was wird es führen? Zu was wird es führen, wenn das so weitergeht? Wozu das in Amerika geführt hat? Und ich wage mich jetzt mal aus dem Fenster zu hängen und zu sagen, natürlich sind diese Proteste, die es da momentan gerade gibt, Proteste gegen Ungleichheit und gegen Rassendiskriminierung und gegen einen völlig furchtbaren Mord, würde ich fast sagen, Totschlagmord, den ein Polizist begangen hat. Aber bricht sich da nicht auch der Zorn und die Verzweiflung über die Situation, über die Hilflosigkeit, über all diese Dinge, die wir momentan nicht kontrollieren können, Bann? Und haben wir hier in Deutschland, in Europa auch eine realistische Gefahr, dass sich derartige Ängste und Spannungen in sozialen Unruhen entladen?
Ich sehe das jetzt nicht in Deutschland, weil wir hier ja empathische und nachdenkliche, wie soll ich sagen,
bitte nicht wieder Trump-Politiker.
Nein, aber das ist aber
so. Ja,
wir haben in Deutschland empathische, und zumindest die meisten sind es, die reflektiert entscheiden und lenken. Und da mag der ein oder andere anders hin oder her entscheiden und so. Also Ramelow oder Laschet.
Wir haben keine kranken Leute an der Spitze des Staates. Das willst du damit sagen. Keine Psychopathen.
Also wie gesagt, die politische Szene ist bei uns viel differenzierter und viel, ich glaube, auch viel menschenzentrierter. Und in Amerika gibt es ja diese Proteste und auch denn deutschlandweit und weltweit gegen Rassismus ja auch nur aus dem Grund, weil die amerikanische Administration und allen voran natürlich ihr Präsident sich völlig unempathisch verhält.
Völlig klar, aber das ist nicht meine Frage. Meine Frage ist, kann sich das entladen?
Es ist die Antwort. Die Antwort ist, weil in Amerika ein unempathisches System quasi an der Macht ist oder zur Sprache kommt, sich eben wenig empathisch gegenüber Opfern von Rassismus und auch gegenüber Opfern von Corona sich zu äußern und darüber hinwegzusteigen, dass diese Haltung, die haben wir nicht in Deutschland. Wir haben hier, glaube ich, eher die Haltung, die immer noch da ist, die solidarisch ist. Und das spüren wir auch. Und deshalb werden sich hier keine sozialen Unruhen in dem Ausmaß entwickeln.
Das heißt, die Grundaggressivität wird bleiben und wieder abnehmen, aber nicht schlimmer werden.
Ich glaub, wir korrigieren sie. Ja, ich meine, du hast ja eine gute Chance, diese Gesellen da, den Lehrling in der Tankstelle oder wo du da warst, freundlich zu korrigieren und zu sagen, es tut mir leid, dass ich jetzt hier reingegangen bin, aber sie müssen mich auch nicht anschreien dafür.
Ja, wobei das die wenigsten Menschen tun, inklusive mir.
Ja, genau. Und das ist, glaube ich, das ist die Mehrheit, die das tun sollte. Und viele tun es. Ich glaube, das ist auch das, was uns davor bewahren wird, dass wir hier soziale Unruhen bekommen. Nämlich, dass wir schon weiterhin auf uns achten, obwohl wir angespannt sind. Aber es wird die Fälle geben, wo sich diese Aggression impulsiv dann doch entlädt. Das wird sicher geben, bin ich davon überzeugt. Und das müssten wir dann kollektiv dann gucken, wenn wir dann in der Situation sind, das dann doch so klein wie möglich zu halten, ja, also den aggressiven Menschen zu beruhigen. Ja.
Ich möchte zum Ende dieses Podcasts nochmal was wiederholen, was die Heute-Show letzte Woche gesagt hat, weil wir ja jetzt über Trump gesprochen haben, ja, und das fand ich so gut, das hat sich bei mir so eingeprägt, weil ich es so witzig fand. Wusstest du, dass Trump nur 3 Tweets getweetet hat, die nachweislich keine Lügen sind?
Ja, ja.
Kennst du die 3?
Ja, ja, die was heißt China?
Nein, das hat mir meine Pointe versaut. Der drittlustigste ist, hey Tim, mach mal den iPhone-Button wieder rein, der ist besser als nach oben swipen.
Ja, genau, genau.
Der zweite ist, I've never seen a thin person drinking Diet Coke.
Diet Coke, genau.
Und der erste ist, China, Ausrufezeichen. Und ja, dieses Land existiert.
Ja, genau.
Geil, in diesem Sinne. Ich wünsche euch eine schöne Woche, bleibt gesund.
Und wie immer, geht achtsam mit euch um.
Mehr bei uns im Netz auf nordbayern.de.